Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Willipedia-Podcasts. Heute geht es um eine Frage, die beim Immobilienkauf auf Mallorca besonders wichtig ist. Und zwar, wer ist eigentlich wofür zuständig und wer haftet, wenn später was schiefläuft? Also die Rede ist von Makler, Notar, Anwalt, Steuerberater, Sachverständiger. Und genau darüber und über die Abgrenzung spreche ich jetzt mit Yvonne Plattes, der Geschäftsführerin und der Leiterin der Rechtsabteilung der Plattes Group.
Willipedia Podcast mit allem, was Sie über Wirtschaft, Steuern und Recht wissen müssen.
Hallo Yvonne.
Hallo Timo.
Wir fangen mal an beim Makler, würde ich sagen. Den brauche ich, wenn ich eine Wohnung oder ein Haus suche.
Erstmal ja, meistens, oder du fährst mit dem Auto rum und guckst, wo es steht, irgendwo ist die Wende dran, aber meistens suchst du dir einen Makler, korrekt.
Da suche ich mir einen Makler. Was sind denn genau seine Aufgaben und beziehungsweise Makler, also kann sich jeder, der sich mit Immobilien auskennt und den Leuten Immobilien zeigt, kann sich doch eigentlich Makler nennen oder ist das gar nicht mehr so?
Also, du möchtest eine Immobilie kaufen, du hast bestimmte Vorstellungen und kontaktierst einen Makler deines Vertrauens und der sucht für dich verschiedenste Immobilien, die er dann mit dir auch besichtigt. Was macht er? Er bringt Verkäuferseite und Käuferseite zusammen. Er ist also der Vermittler zwischen Käufer und Verkäufer. Er hat bestenfalls ein Exposé erstellt. Dieses Exposé, was er erstellt, hat er komplett auf die Aussagen des Verkäufers bezogen. Also wenn er gut ist, guckt er noch ins Eigentumsregister, Grundbuch rein und schaut, ob das auch wirklich alles so ist. Aber mehr tut er nicht. Das kann er auch nicht, weil er kann ja nicht tausende von Objekten, die er in seinem Portfolio hat, mal eben auf bautechnisch, baurechtlich oder sonst was überprüfen. Er guckt, ist die Frau Müller-Lüdenscheid tatsächlich die Verkäuferin der Immobilie? Und was wird verkauft? Das ist diese Immobilie. Und dann guckt er, dass in dem Exposé diese Daten stehen. Und wenn, und dann steht da natürlich im Kaufpreis drin, aber wenn da irgendwas drin steht, was in der Realität nicht stimmt, wenn der Makler gut ist, hat er auch den Satz drin, dass das laut Aussage des Verkäufers ist. Dafür nimmst du ja dann später einen Anwalt, der das alles überprüft. Aber der Makler schlechthin hat durch seine Reichweite, durch sein Brand, durch sein Image, hat er was aufgebaut, weshalb du ihn ja kontaktiert hast. Dann hat er die Immobilie gefunden, hat sie aufgenommen in sein Portfolio und jetzt versucht er sie zu verkaufen für den Verkäufer. Also er bringt A und B Personen zusammen, vermittelt die und wenn er gut ist, ist er auch Ansprechperson, Mediator und kümmert sich vielleicht auch noch um ein paar Unterlagen und hat vielleicht auch noch die ein oder andere Unterlage da. Aber er haftet nicht für Fehlaussagen oder solche Geschichten.
Okay, das wollte ich nämlich gerade fragen. Wofür übernimmt er auf keinen Fall Verantwortung, ne?
Also das macht er nicht. Er sagt nicht, du hast gesagt, das sind 380 Quadratmeter, das sind jetzt aber in der Realität nur 350 und solche Geschichten oder da ist jetzt Illegalität da, da hast du mir nichts von berichtet. Das kann er,
kann
vielleicht
er nicht.
Hat er mittlerweile ein geschultes Auge und weiß das oder der Verkäufer war ehrlich genug, um zu sagen, schau mal hier, dieser Barbecue-Platz, der ist illegal. Dann weiß er das und kann das bei dem Besichtigungstermin mit anbringen, aber er ist der Vermittler zwischen A und B und deine Frage kann das mal eben jeder machen.
Das also war ab wann darf der Makler sich wirklich Makler nennen, sozusagen.
Ja, früher war das so eine Geschichte. Jemand, wenn du hier länger gelebt hast, haben die Frauen sich irgendwann angefangen zu langweilen, dann haben sie eine Boutique gekriegt oder sie haben gemakelt, weil sie wussten, ach, der verkauft und dann ein Kumpel von mir will kaufen, bringe ich die zusammen und kriege eine Kommission. So einfach ist es nicht. Der Makler ist auch nicht da, nur dafür da, dass er die Tür aufschließt und ein guter Makler weiß auf jede Frage eine Antwort, kümmert sich um alles, besorgt die Dokumente, die vielleicht der Verkäufer nicht präsent hat und ist auch Ansprechperson für Käufer und Verkäufer. Weil sich sonst, wenn du dir einen Anwalt nimmst, dürfen nur die Anwälte miteinander reden. Also der Makler bekommt viel Geld, gar keine Frage, aber er muss auch einiges dafür tun. Und er hat ja einiges dafür geleistet, denn sonst wärst du ja nicht auf ihn gestoßen und hättest gesagt, du, ich besorg mir mal bitte eine Immobilie. Das ist, manchmal muss ich da auch eine Lanze für die Makler.
Ja.
Aber es ist so, es gab jetzt ein Gesetz raus, damit nicht jeder einfach sowas machen kann und das dann verkaufen kann, gab es gewisse Richtlinien, weshalb du überhaupt makeln darfst. Du musst also entweder die Ausbildung haben, du musst so und so viele Jahre in diesem Job gearbeitet haben, du musst gewisse Stunden sonst schulungsnachweisen können, du musst eine Haftung, also eine Versicherung dafür abgeschlossen haben und solche Geschichten. Du kannst jetzt nicht einfach nur mit dem Laptop rumrennen und so. Und dann hast du eine Registrierungsnummer bekommen und die musst du auch immer anzeigen. Und es wird auch mittlerweile immer mehr kontrolliert, dass eben nicht nur so diese One-Man-Shows da rumlaufen und dir dann irgendwas verkaufen.
Es macht ja auch Sinn, dass das reguliert ist. Ne?
Weil du willst ja, du bist in einem fremden Land, du willst ja Sicherheit haben, weißt du? Und dann suchst du dir natürlich hoffentlich Leute, die die Ahnung haben, die Ausbildung haben und den Sachverstand haben, um dich durch dieses Prozedere zu führen.
Absolut. Wie ist das denn, eine Frage, die ich immer wieder bekomme, wie ist das denn hier in Spanien mit der Maklerprovision? Wer bezahlt die? Der Käufer, der Verkäufer? Oder gibt es da irgendwie Spielraum?
Das spanische Recht sagt aus, der Verkäufer ist für die Maklerprovision zuständig. Natürlich hat er sie indirekt auf den Kaufpreis draufgeschlagen. Ne? Das ist ja klar, dass er das jetzt nicht so unbenommen macht. Aber du kannst dich natürlich als Käufer auch mit dem Verkäufer einigen und sagen, machen wir Hälfte, Hälfte oder ich nehme sie dann auf meine Kosten. Das ist alles, das Recht sagt aus, der Verkäufer. Wenn du vom Recht abweichst, musst du dich mit dem Verkäufer einigen. Was hast du davon? Im ersten Schritt nichts. Im ersten Schritt hast du mehr Kosten. Vielleicht senkt der Verkäufer damit den Kaufpreis, dann hast du weniger Grunderwerbsteuer zu zahlen. Und du selber kannst diese Kosten, wenn du den Makler bezahlen solltest als Käufer, auch nur beim eventuellen Verkauf wieder ansetzen. Also bei einem Verkauf musst du ja eine Gewinnsteuer bezahlen und dann könntest du die Kosten mit ansetzen. Solange du nicht verkaufst, hast du sie auf deiner Paywall und fertig.
Richtig. Und die Provisionskosten, das ist ja auch klar geregelt, oder? Das ist prozentual vom Kaufpreis oder?
Nein, eigentlich ist im Schnitt, kannst du sagen, zwischen 3% und 5% oder sogar 6% vom Kaufpreis nimmt der Immobilienmakler an Kommission. Und dann kannst du da ein bisschen nachverhandeln als Verkäufer und sagen, Mensch, dieses oder jenes. Aber das ist so die Spanne, in der sich jeder bewegt.
Aber es ist alles nicht in Stein gemeißelt, sozusagen.
Nein.
Wen brauche ich denn noch alles beim Immobilienkauf?
Ja, also wenn du wirklich es ordentlich über die Bühne bringen willst, dass du keine Wundertüte hast und nichts, würde ich dir immer empfehlen, du hast den Makler, der dir die Immobilie besorgt hast. Du hast den Anwalt, der dich durch die zivilrechtliche Situation bringt, die baurechtliche Situation prüft und du hast dann einen Sachverständigen, der die bautechnische Prüfung für dich übernimmt. Weil wir haben in einem vorhergehenden Podcast mal darüber gesprochen, dass du ja eine Emotion kaufst. Und du willst ja sicher sein, dass die Emotion auch nach dem Kauf bestehen bleibt und nicht sich auf einmal in einen Albtraum wandelt, weil vieles nicht bedacht und nicht geprüft worden ist. Deshalb sollte man die Immobilie im Vorfeld komplett prüfen lassen, damit du weißt, was auf dich zukommt. Ich möchte da gar nicht sagen, dass nicht jede Immobilie irgendeine kleine Macke hat oder so oder vielleicht irgendetwas ist. Aber du weißt es und du kannst es vor dem Notartermin beurteilen und sagen, stört mich nicht, mache ich trotzdem. Möchte ich, weil ich will die haben. Ja? Aber dann weißt du, was auf dich zukommt und hast kein Überraschungspaket hinterher. Deshalb Anwalt, Sachverständiger, du hast den Makler und dann hast du wahrscheinlich noch den Steuerberater, der dir in dem Paket die steuerliche Struktur bespricht. Wie kaufst du die Immobilie? Kaufst du sie alleine? Bekaufst du sie mit deinem Mann? Packen wir da noch die Kinder rein? Kaufe ich sie über eine juristische Person? All diese Fragen kommen ja im Vorfeld auf, bevor du beim Notar bist. Oder kaufe ich die Immobilie mit Eigenkapital, nehme ich eine Finanzierung auf. Deshalb ist auch der steuerliche Part im Vorfeld sehr wichtig.
Das heißt, der Notar kommt eigentlich erst am Ende Kette.
Genau.
Das heißt, Makler, okay. Als nächster, was ist als nächstes
der Anwalt.
Wichtig? Der Anwalt,
wo du deine Kaufpreiseinigung mit dem Verkäufer hast und sagst, die Immobilie möchte ich kaufen, ich gebe ein Angebot ab. Das ist auch zum Beispiel immer eine sehr spannende Frage, die mir gestellt wird. Was ist, wenn ich jetzt dem Verkäufer sage, ich kaufe die Immobilie zum Preis von Summe X? Bin ich dann schon gebunden daran? Komme ich dann noch zurücktreten? Ja, kannst du. Solange, du kannst immer zurücktreten. Du kannst zurücktreten, wenn der Optionsvertrag unterschrieben ist. Ich nenne ihn jetzt allgemein Optionsvertrag, obwohl wir immer mit Arras-Verträgen arbeiten. Du kannst, wenn du selbst, du hast den Vertrag unterschrieben und sagst, ach, jetzt will ich es doch nicht mehr. Auch dann kannst du zurücktreten, ohne irgendeinem Schaden zu haben.
Ach so.
Mit der Überweisung der Optionsgebühr, dieser 10% auf das Notartreuhandkonto. Ab diesem Zeitpunkt bist du gebunden. Und zwar in der Form, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt aus persönlichen Gründen zurücktrete, weil mein Mann und ich wollen jetzt doch nicht mehr die Immobilie kaufen, wir haben uns anderweitig entschieden, wir haben eine schönere gefunden oder die wirtschaftlichen Verhältnisse haben sich geändert, dann verliere ich die Optionsgebühr.
Okay.
Auch nur das, wenn du sagst...
Also diese 10%.
Diese 10%, aber das ist ja unter Umständen auch viel
natürlich,
Geld.
Natürlich.
Aber wenn du während der Prüfung feststellst, da ist was nicht in Ordnung und mein Optionsvertrag ist so gut ausgestellt, dass ich ein Rücktrittsrecht habe, wenn ABCDE aufkommt, dann habe ich natürlich immer noch die Möglichkeit zurückzutreten. Aber nur mal diese eine Frage, bis wann oder ab wann bin ich gebunden?
Ja, das ist interessant. Vor allem, das heißt ja, zum Zeitpunkt, wo ich diesen Optionsvertrag aufsetzen lasse, weiß ich ja noch gar nicht alles über die Immobilie. Zum Beispiel diese steuerrechtliche Prüfung oder die baurechtliche Prüfung oder sowas. Das passiert ja erst danach, ne?
Parallel meistens.
Parallel.
Es gibt natürlich auch solche Fälle, wo der Verkäufer sagt, weißt du was, prüf du mal alles, was du willst. Und wenn du alles geprüft hast, dann gehen wir gleich zum Notar, weil dann ist ja alles klar, dann weißt du ja alles. Das kann man machen, haben wir auch das ein oder andere Mal, hat aber nur den einen Beigeschmack, weil der Verkäufer kann trotzdem in der Zeit, du hast nur ein Shake Hands oder eine mündliche Aussage und das hat vor Gericht nicht so viel Bewandtnis. Das heißt, du prüfst alles, du als Käufer nimmst Geld in die Hand, weil du nimmst einen Sachverständigen, eine Historia, einen Steuerberater, einen Anwalt, prüfst alles. Und dann kommt in dieser Zwischenzeit, und so eine Prüfung dauert bestimmt so 2 Monate, Pi mal Daumen, je nachdem. Man kann es auch schneller, es kommt wirklich auf die Immobilie an und auf die Unterlagen, auf das, was wir finden. Kommt ein anderer und bietet sehr viel mehr, dann sagt er sich doch, dann nehme ich den anderen, weil da ist es ja nicht immer unbedingt das gesprochene Wort, das Ausschlaggebende. Deshalb empfehlen wir immer, den Optionsvertrag, den ARAS-Vertrag zu machen, und da Rücktrittsmöglichkeiten einzubinden, wenn was passiert. Und das sind natürlich gravierende Mängel oder gravierende Illegalitäten, die mit dir nicht vereinbart sind. Aber auch dann setzen wir immer so einen Passus rein, oder du kannst dich anderweitig einigen. Also du kannst zurücktreten oder dich anderweitig einigen. Und dann kann wieder der Verkäufer in dieser Zeit verkaufen an jemand anderen, ohne eine Konsequenz zu haben. Und du bist aber auch in einer gewissen Form dann gebunden und kannst nicht sagen, aus persönlichem, ich habe es mir anders überlegt.
Aber da ist quasi der Anwalt für zuständig.
Genau,
der setzt
Anwalt
diesen Optionsvertrag und den ARAS-Vertrag auf.
Absolut.
So, parallel passiert was? Parallel schicke ich den Sachverständigen rein in die Immobilie, oder?
Meistens im Normalfall lässt der Verkäufer das erst zu, wenn er den Optionsvertrag unterschrieben bekommen hat und die Anzahlung gelaufen ist. Dann sagt der Verkäufer so, und jetzt gebe ich dir eine Vollmacht, dass du die Immobilie prüfen kannst und so weiter. Das passiert meistens alles so ein bisschen parallel, ne? Aber deshalb, wir waren ja, welche Person brauche ich, warum brauche ich die? Das ist jetzt in meinem ganz groben beschrieben, da werden wir sicherlich auch noch in anderen Podcasts noch mal detaillierter darauf eingehen. Aber diese Leute brauchst du irgendwo, wenn du dir sicher sein willst, was du kaufst. Klar, wenn du jetzt eine Wohnung kaufst, lassen wir mal die Kirche im Dorf, die kostet jetzt 200.000 Euro oder so. Bei einer Wohnung kann nicht sehr viel Illegalität bestehen. Da gibt's eine Eigentümergemeinschaft, die hat gewisse Richtlinien. Du guckst, ob der Eigentümer wirklich der Eigentümer ist und so weiter. Da brauchst du wahrscheinlich auch keine großartigen andere Prüfungsorgien. Ne? Da wird geguckt, ob das Geld alles pünktlich bezahlt worden ist oder ob Außenstände sind. Aber mehr kann da nicht passieren. Bei einer freistehenden Immobilie oder einer Immobilie, die schon etwas älter auf dem Markt ist, gibt's da sehr viel mehr Möglichkeiten, die du prüfen musst. Ne? Und dann sind wir erst beim Notar.
Und ich muss noch einmal zurück zum Steuerberater. Also den Steuerberater brauche ich ja auch vor dem Kauf. Das läuft aber parallel mit dem Anwalt. Oder
wir bieten immer so ein Rundum-Sorgungspaket, nennen wir es an, wo wir den Steuerberater mit involviert haben, den Kontakt mit dem Steuerberater aus deinem Heimatland, weil den kennst du, der kennt dich, ihr habt da Vertrauen, mich kennst du so lange noch nicht. Und dann gucken wir beide, Also die beiden Steuerberater überlegen, wie solltest du bestenfalls diese Immobilie kaufen? Mhm. Und da sind dann durch Gesichtspunkte Erben, Schenken, Kinder, schon irgendwie Familien, das Familienvermögen aufteilen. Das spielt ja alles Mögliche eine Rolle.
Das passiert aber vor dem Optionsvertrag, oder?
Ja, also wenn du dir sicher bist, sagen wir es mal so. Wenn du dir sicher bist, dass du das Geld hast, die Immobilie zu kaufen, und wenn du dir auch sicher bist, dass du eine Finanzierung kriegst, wie auch immer, dann ist das alles parallel, genau. Dann braucht man das. Stimmt. Wenn du sagst, Bedingung ist, dass ich eine Finanzierung bekomme, dann ist es natürlich wichtig, dass du diese Dinge im Vorfeld abprüfst.
Am Ende dieser Kette steht ja der Notar.
Ja.
Was prüft der denn und was prüft der auf keinen Fall?
Also der Notar hat hier in Spanien ganz andere Aufgaben als der
in Deutschland.
Notar.
Ne?
Der Notar in Deutschland haftet wirklich, hier nicht. Also unsere Anwälte bereiten den Notartermin vor, bereiten die Kaufurkunde vor, bringen alle Unterlagen bei, wie Grundbuchauszug, Katasterauszug, prüfen die Ausweise, und das legen wir alles dem Notar vor, der macht da draußen eine Urkunde. Der wird mit dir als Käufer auch am Notartermin genau gucken, bist du der Käufer, ist der Verkäufer wirklich der Verkäufer? Das ist die Immobilie, der zieht also einen aktuellen Grundbuchauszug, prüft mit dir und sagt, guck mal, das ist die Immobilie, um die es geht, erkennst du sie wieder, liest das alles vor, was im Grundbuch steht und fertig. Der prüft nicht, sind es Illegalitäten da oder nicht, okay. Der klärt dich nicht in dem Sinne, der kann dir sagen, Bewohnbarkeit, Energie ist wichtig, nicht, ja, nein. Ist 3 Millionen, die du bezahlt hast, viel zu viel Geld oder nicht? Das prüft er alles gar nicht. Der nimmt das als gegeben, macht die Urkunde und
eigentlich fasst er ja nur noch mal die Fakten alle zusammen.
Mehr oder weniger.
Mehr oder weniger. Also das heißt, der Notar haftet auch nicht, wenn sich nach dem Kauf rausstellt, zum Beispiel, dass es steuerliche, rechtliche oder bauliche Probleme mit der Immobilie gibt. Damit hat der nichts
zu tun. Der prüft noch mal, das habe ich vorhin vergessen, auch noch mal den Geldfluss. Den muss er ja wegen der Geldwäsche schon nachweisen, dass er sagt, okay, wann ist welche Kommission bezahlt worden? Wie ist die Anzahlung gelaufen? Von welchem Konto zu welchem Konto? Also der würde natürlich, wenn du die 10% auf das Notarkonto überweist, du bist deutscher Steuerbürger und auf einmal kommt das Geld aus der Schweiz, würde er das Geld nicht annehmen. Mhm. Es sei denn, man bringt ganz viele Unterlagen bei, die nachweisen, warum hast du da ein Konto? Was ist das für ein Konto? Ist das ein safes Konto, ist das kein, hast du da diese Einnahmen nicht aus Drogen, Prostitution, was weiß ich, militärischen Dingen? Das prüft er schon und meistens sieht er das überhaupt nicht gern, wenn das nicht aus dem gleichen Land kommt, wo du Steuerbürger bist.
Okay, also der fasst quasi alle Fakten nochmal zusammen, ne, überprüft den Zahlungsfluss und so weiter. Das ist natürlich schon seine Aufgabe. Aber jetzt, um nochmal kurz einen Schritt weiter nach vorne zu gehen, die Aufgabe der Sachverständigen und der Architekten und der technischen Prüfer ist aber ja eigentlich auch, ähnlich wie beim Notar, auch nur die Fakten zu prüfen und dann die Fakten zusammenzufassen. Das hat die Immobilie, das sind die Mängel. Ne? Mhm. Also es geht eigentlich viel halt darum, dass der Käufer einfach Bescheid weiß, was er kauft, welche Mängel es gibt, welche es nicht gibt. Gibt es Illegalitäten? Also es geht halt viel darum, dass der Käufer weiß, was er kauft, oder?
Nur darum geht es.
Nur darum.
Weil wenn du einmal gekauft hast, ist es schwierig, das später rückabzuwickeln, sagen wir es mal so, weil du irgendwas nicht gewusst hast, weil Dummheit, nenne ich es jetzt mal so, oder Unwissenheit schützt ja nicht vor Strafe. Ne? Und du willst ja wissen, was du kaufst. Und ich würde es jetzt nicht sagen, die sammeln ja auch nur Fakten, die müssen ja prüfen. Ein Sachverständiger geht in die Gemeinde, der guckt, was ist denn da registriert. Mhm. Der guckt, gibt es dort laufende Verfahren, gibt es schon irgendwelche Dinge. Der sagt ja nicht, gib mir mal 5 Blätter und ich guck noch mal, ob diese Blätter übereinstimmen mit dem, was du mir erzählt hast, sondern er guckt das aktuelle Baurecht. Das ist wirklich sehr, sehr breit gefächert.
Sehr umfassend, ne?
Und der Notar fasst das dann, also wie gesagt, da steht ja da nicht drin, die Immobilie hat Illegalitäten, sondern die Immobilie ist die und die Immobilie, die wird zu dem und dem Preis verkauft, hat die und die Quadratmeter im Grundbuch, die und die Quadratmeter im Kataster und so weiter. Der Notar fasst diese Fakten zusammen, den Zahlungsfluss, wie bezahlt worden ist, sind die Käufer, Verkäufer, hat er die alle ordnungsgemäß identifiziert und er macht natürlich hinterher eine Blockierung des Grundbuches. Das heißt, das ist jetzt alles abgewickelt und die sind alle, die freuen sich das Geld, also per Scheck, per Überweisung ist alles geflossen. Dann macht er die Urkunde dazu und blockiert das Grundbuch. Das heißt, der Verkäufer hat nicht die Möglichkeit zu sagen, ich gehe mal jetzt drei Türen weiter zu dem anderen Notar und verkaufe diese Hütte nochmal neu. Das macht er schon, aber um die sämtliche andere Umtragung, Eintragung kümmert sich dann wiederum dein Anwalt, deine Historia.
Was rätst du denn Käufern, damit sie quasi vor dem Notartermin genau wissen, wer wofür zuständig ist und dass sie sich nicht auf die falsche Person verlassen? Oder ist es überhaupt so wichtig, dass der Käufer wirklich weiß, wer wofür zuständig ist? Oder sagst du, na gut, dafür gibt's uns Experten, wir sagen schon, wer für was zuständig ist und machen halt unseren Job?
Naja, A sind natürlich unsere Podcasts, die aufklären, glaube ich, mal ganz gut zu wissen, weil es gibt ja nicht nur, es gibt ja Leute, die machen alles richtig, die nehmen sich einen Anwalt, nur der funktioniert vielleicht nicht gut. Oder die nehmen sich einen Steuerberater, der aber vielleicht keine Ahnung hat oder so. Das sind ja auch Dinge, da hat er ja trotzdem nichts verkehrt gemacht. Stimmt, ich denke, viel ist der eigene gesunde Menschenverstand. Ich möchte das gerne selber wissen. Ich darf nicht so blauäugig sein und sagen, ist ja nur eine Ferienimmobilie, ist mir ja egal. Ich bin ja nur ab und zu mal hier. Ist alles fein, kannst du machen, aber dann jammer hinterher auch nicht rum. Ich gehe lieber den Weg, dass ich gerne wissen möchte, was ich kaufe. Und wenn dann die Barbecue-Terrasse illegal ist oder wenn irgendetwas da nicht so stimmig ist, wie ich gehofft habe, weiß ich es ja im Vorfeld und sage, okay, stört mich das? Was könnte schlechtenfalls passieren, wenn ich die Immobilie trotzdem kaufe? Oder was muss ich tun, um es zu reparieren? Weil irgendwann bist du wieder der Verkäufer und schlägst dich mit den Problemen rum. Also ich rate immer, nicht nur Augen auf bei der Berufswahl, sondern auch Augen auf bei den Partnern, die ich nehme. Lasse ich mich beraten? Wie logisch klingt das alles? Was muss ich machen? Und was können die für mich liefern?
Also Aufklärung ist auch A und O halt, ne? Dass ich einfach
Vertrauen
gut Bescheid
weiß. Vertrauen. Vielleicht auch erlesen. Gibt ja auch ganz viel Sachen, die man sich erlesen kann. Und komme nicht immer nur mit ChatGPT. Das haben die das und so gesagt. Das muss man auch immer wohlwollend überarbeiten, was da manchmal so geschrieben steht. Einfach wirklich die Leute, da hast du ja auch im Internet, du hast Google-Bewertungen über die Leute, wie ist das? Du hast vielleicht gute Freunde, die ja auch schon mal was gekauft, Empfehlungen.
Und so, die sagen, das ist auch immer
nimm
gut,
den, ne? Hör dir das mal an. Und wenn dir jemand empfohlen worden ist, dann geh doch dahin und mach mal ein Erstberatungsgespräch. Ja. Und dann gehst du ja mit einem gewissen Gefühl raus. Und du selber bist am Ende immer der Chef im Ring. Du entscheidest, wenn der Anwalt dir sagt, du sollst A, B, C, D, E machen und das klingt für dich nicht logisch und sagst, das brauche ich nicht, weil ich bin selber so ein guter Sachverständiger, ich brauche keinen, der da durchgeht und mir das anguckt. Ja, dann werde ich dich dazu nicht zwingen. Du bist Chef im Ring und du entscheidest, was du willst. Ich kann dir nur erklären, wenn du das machst, hast du den und den Vorteil. Wenn du das nicht machst, könnte passieren, XY, Worst Case, könnte dieses oder jenes passieren. Du wiederum entscheidest, was du willst. Und das ist ja das Wichtige daran.
Schönes Schlusswort.
Ja.
Vielen Dank, Yvonne.
Danke, Timo.
Und Ihnen natürlich wieder vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zusehen. Alle weiteren Infos auf willipedia.plattes.net.